Heute wollen wir das Thema Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 41 bis 47 betrachten. Das ist am Pfingsttag gewesen, aber es stellt das Resultat, was aus der Pfingstpredigt entstanden ist. Und das ist ein ganz wichtiger Text für unser Gemeindeleben, wie überhaupt Gemeinde Jesu Christi entstanden ist und was da alles drin ist, die für Elemente, die wichtig sind für unser christliches und geistliches Leben in einer Gemeinde und auch die Auswirkung der Gemeinde in dieser Welt. Denn wir sind ja nicht nur um unsretwillen gerettet, sondern wir sind auch dazu gerettet, um für andere Menschen Wegbereiter zu sein zu diesem Evangelium, das wir empfangen haben. Ich fange mit der Predigttext aus Apostelgeschichte 2, 41 bis 47. Und da steht geschrieben, die nun sein Wort annahmen, das Wort von Petrus, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugetan an die 3000 Seelen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber auch Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hielten alle Dinge gemeinsam. Ihre Güter und Habe verkauften sie und teilten sie unter alle aus, je nachdem, wie es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, nahmen die Speise mit Freuden und lauterem Herzen ein und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zu der Gemeinde, die da gerettet wurden. Ich habe das Thema hier mit dem Wort Kraft von oben überschrieben, denn es geht hier um etwas Neues, was geschehen ist in dieser Welt. Dieser Text aus der Apostelgeschichte zeigt uns, welche Auswirkung die Verheißung Gottes an sein Volk Israel an Pfingsten hatte. Die Kraft, die die Jünger und Nachfolger Christi am ersten Pfingsttag empfangen haben, war mächtig in ihrer Erscheinung. Feuer erschien und kam über ihre Häupter, und sie sprachen in vielen Zungen, so dass jeder, der sich auf dem Tempelplatz aufhielt, sie verstehen konnte, egal aus welchem Land er kam. Das war eine enorme Evangelisation. Doch die viel größere Kraft, die an Pfingsten offensichtlich wurde, ist, dass die Kirche Jesu Christi auf einen Schlag anfing zu wachsen. Und zwar so stark, dass an diesem Tag 3000 Menschen sich der Gemeinde Jesu zugewandt haben. Das ist nämlich nicht selbstverständlich, auch wenn viele heute reden, das wünschen wir und das wollen wir. Sowas ist nicht selbstverständlich. Was aber noch bedeutender für uns alle heute ist, dass damals an Pfingsten eine Bewegung entstanden ist, die bis heute nicht aufgehört hat zu wachsen. So mächtig ist die Kraft von Pfingsten, dass sie bis heute weiter wirkt und weiterlebt. Im Nahen Osten, wo es anfing, hier in Europa und in der ganzen Welt. Denn die Kraft, die von oben kam und die die Jünger an diesem Tag empfangen haben, und die an die 3000 Menschen weitergegeben wurde, ist bis heute wirksam und aktiv in der ganzen Welt. Und das, liebe Brüder und Schwestern, ist unsere Hoffnung. Es ist nicht nur das, was damals passiert ist, sondern dass diese Kraft bis heute wirksam ist. Gerne wurde in Zusammenhang mit diesem Text der Sozialismus und Kommunismus interpretiert. Wer die 70er und 80er Jahre schon gelebt hat, hat diese Thematiken mitgenommen. Und man hat ja versucht, das alles zu politisieren, was in der Bibel geschehen ist. Das mag ja teilweise auch stimmen, denn das war ja wirklich ein soziales Verhalten, das diese Menschen an den Tag gelegt hatten. Denn bis dahin gab es das nicht in unserer Welt, muss man real sehen, dass man alles zusammenlegt, sondern es war eine einmalige Erscheinung in der Geschichte und in der Gesellschaft. Doch diese Interpretation greift zu kurz, denn sie stellt nur das Resultat der Kraft dar, die von oben kam und äußerlich sichtbar wurde, nicht aber die Kraft selber, die den Menschen inwendig und auswendig verändert hat. Und denn um das geht es. Es geht nicht um die Feuerflammen auf dem Kopf, sondern was ist das Resultat dieser Flamme? Darum ist es sehr wichtig, die ganze Dimension der Kraft zu verstehen, die zu dieser Bewegung geführt hat und die ja zur Geburt der Kirche Jesu Christi in der Welt wurde. Das war der Geburtstag der Gemeinde Jesu. Denn da wurde erst der Feigling Petrus zum Apostel Petrus. An diesem Tag hatten die Jünger Christi keinen Angst mehr, sondern waren so mutig, dass sie herausgingen und das Evangelium verkündigt haben. Das ist unser Geburtstag. Um die Ursache der Kraft von oben zu verstehen, müssen wir einen kurzen Rückblick machen auf das, was kurz davor geschehen war, bevor unser Text beginnt, nämlich direkt nachdem die Zuhörer auf dem Tempelplatz in Jerusalem die Pfingstpredigt des Petrus hörten. Und in den Versen ab Vers 37, also 3-4 Verse davor, lesen wir: Und da sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz, als sie also die Predigt von Petrus hörten, und sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Denn es ging ihnen durchs Herz. Und Petrus antwortete in Vers 38 und 39: Tut Buße, und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und Vers 40: Und auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie: Lasset euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Text, wo es heißt: Die nun sein Wort annahmen, Vers 41, ließen sich taufen, und an diesem Tag wurden hinzugetan an die 3000 Seelen. Und so schließt sich hier der Kreis. Es geht nämlich um die Botschaft vom auferstandenen Herrn, den Israel verraten hatte. Diese große, massive Schuld, den Messias zum Tode ausgeliefert zu haben, konnte einem ehrlichen Israelit niemand mehr wegnehmen. Das haben die verstanden. Darum waren sie so verzweifelt und fragten nach einer Lösung für diese ungeheuerliche Schuld. Denn nicht einmal die Tora konnte ihnen in dieser Schuldfrage eine Antwort geben. Und darum musste Petrus ihnen den Weg weisen, wie man sich davon reinigen kann. Und so viele, wie es ehrliche Israeliten gab an diesem Tag, so viele taten auch Buße und ließen sich taufen. Denn das Wort war mächtig und hatte ihre Mitschuld offenbart. Und es ging ihnen durchs Herz. Es gab natürlich auch Spötter. Die haben keine Buße getan. Aber diejenigen, die verstanden haben, was an diesem Tag passiert ist, denen ging's durchs Herz. Und die wollten ihre Rettung haben. Aus der Kraft dieses Pfingstgeistes, der in uns die Sünde überführt, ist diese ganze christliche Bewegung entstanden. Somit war die Erkenntnis der Schuld die Grundlage für diese Bewegung, die durch die Predigt des Petrus verursacht wurde. Und ohne dieses Evangelium von Jesus Christus, der diese Schuld auf sich genommen hat, obwohl er unschuldig war und der mit unreinen Händen in den Tod gegeben wurde und der durch den Pfingstgeist an diesem Tag angeschoben wurde, wäre diese Bewegung, die wir jetzt behandeln wollen, niemals entstanden. Es sind also keine menschlichen Gedanken oder irdische Bewegungen hier, die da sich zusammengerauft haben. Das ist eine Kraft von oben. Denn das ist die erste Botschaft von Pfingsten. Unsere Schuld, die uns in den Tod führt. Ohne diese Schulderkenntnis können wir nicht teilnehmen an diesem Geist. Und die zweite Botschaft von Pfingsten, die dem ersten gleichgesellt ist, ist, dass alle, die sich taufen lassen auf den Namen Jesus Christus, zur Sündenvergebung den Heiligen Geist empfangen und dadurch zu Kindern Gottes wiedergeboren werden und in das ewige Leben eingehen. Das ist nämlich die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes, uns zu Kindern Gottes zu machen. Das ist die reale Kraft von oben, die zu dieser Kirche Christi geführt hat. Keine Ideologie, keine Politik, sondern die Gnade Gottes für alle, die an seine Barmherzigkeit in Jesus Christus glauben. Und alle, die dieses Wort gerne annehmen, werden hineingeboren in das Reich Gottes und in die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das ist die Kirche Jesu und das ist unsere Gemeinschaft, die geistliche Früchte hervorbringen kann. Ohne den Geist Jesu, der sich an Pfingsten in seine Nachfolger manifestiert hat, kann es keine Kraft für soziales und gemeinschaftliches Leben geben. Und wir werden da darauf eingehen. Und wir wollen auf das eingehen, was diese Bewegung so besonders gemacht hat, dass es die Kraft hatte, bis heute zu bestehen und sich in aller Welt auszubreiten. Und da fangen wir mal mit Verse 42 und 43 an. Und da heißt es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber auch Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Das Besondere an dieser ersten christlichen Bewegung ist zuerst einmal ihre Beständigkeit, die hier hervorgehoben wird. Es war also keine Bewegung, die nur kurzfristig aufflammte und bald danach wieder zu verschwinden, sondern sie war geistlich so substanziell und mächtig, dass sie deswegen auch nachhaltig werden konnte. Also eine Neuschöpfung und keine Ideologie. Das ist ganz wichtig. Vielleicht hat sich die äußere Form der Kirche über die Jahrtausende verändert, aber wie wir sehen werden, der Inhalt ist der gleiche geblieben, wenn sie eine Kirche sein will. Das hebt die Stärke des Evangeliums dieser Bewegung hervor, die sich nicht verändert hat im Inhalt. Und das ist die bleibende Stärke des Evangeliums von Jesus Christus, denn sie ist eine Kraft von oben und keine menschliche Meinung, die sich daher nicht verändern wird, sondern bleibt in allen Zeiten gleich stark und mächtig. Denn diese Kraft ist von Gott gewirkt und nicht von Menschen. Auch wenn wir Menschen sie weitergeben und verkündigen, diese Kraft bleibt von oben. Auch beruht der Inhalt dieser Bewegung auf konkreten historischen Handlungen und Tatsachen und nicht auf Mythen und menschliche Ideologien. Und gerade diese konkreten Handlungen und Tatsachen, wir haben ja gerade eins davon gemacht, wurden in dieser Gemeinschaft festgehalten. Und nun wollen wir diese Beständigkeit auf den Grund gehen. Und es sind vier Punkte, die hier aufgezählt werden. Einmal beständig in der Lehre der Apostel. Und jetzt ist natürlich gleich die Frage, was ist die Lehre der Apostel? Und die zweite Frage ist, zu welchem Zweck dient sie? Und darüber streiten sich ja die Kirchen bis heute. In der katholischen Kirche heißt es die eine apostolische Kirche und auch im Glaubensbekenntnis. Und was heißt apostolisch? In Vers 38, 2,38, was wir vorhin gelesen haben, lesen wir, was Petrus den Menschen geantwortet hat. Und er sprach, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Am Anfang der Christenheit war das die ganze Lehre der Apostel. Gab nichts anderes. Ganz konkret das, was an Pfingsten geschehen ist. Und die zur Ausgießung des Heiligen Geistes geführt hat. Erst danach entwickelte sich diese Lehre weiter, denn es brauchte Zeit, bis die Apostel alle alttestamentliche Strukturen durch die Botschaft und das Wirken Jesu Christi auslegen konnte. Zuletzt fand diese Lehre ihren Höhepunkt in den Evangelien, was Jesus gesagt und getan hat, und in den paulinischen Schriften und in den anderen seelsorgerlichen Schriften. Und das ist das Neue Testament. Bis dahin bildete daher die Pfingstpredigt des Petrus die gesamte Lehre der Apostel. Denn sie geschah durch die Kraft und Eingebung des Heiligen Geistes und hat die Menschen zur geistlichen Wiedergeburt geführt. Denn Petrus hat das nicht studiert. Er hat das erfahren. Petrus hat das sich nicht ausgedacht, sondern der Heilige Geist hat es ihm in den Mund gelegt, so wie es Jesus verhießen hat. Denn nur in und durch diese Lehre der Apostel, den sogenannten Zeitzeugen und Augenzeugen, konnte inhaltlich die Botschaft des Evangeliums weitergegeben werden, durch welche die Zuhörer dann die Gabe des Heiligen Geistes empfangen konnten, die Jesus seinen Nachfolgern versprochen hatte. Und die Beständigkeit in dieser Lehre sicherte konkret auch die Nachhaltigkeit dieser Bewegung, nämlich, dass die geistlichen Geburten weitergingen und nicht aufhören, damit wir nicht eine tote Kirche sind, so dass sich die Bewegung bis nach Antiochien und später bis nach Rom expandieren konnte, dass die Ursache war dafür, nicht Pfingsten, sondern in der Lehre zu bleiben. Denn wenn die Lehre nicht mehr da ist, geht Pfingsten, der Geist von Pfingsten auch weg. Für uns heute übertragen bedeutet dies, dass wir nicht die Lehre der Apostel beliebig ändern oder auslegen können. Auch die Kirche darf das nicht tun. Denn es geht hier nicht um eine Meinung, sondern ganz konkret um das, was geschehen ist. Die Kraft der geistlichen Wiedergeburt, die nur durch die Gabe des Heiligen Geistes weitergereicht werden kann, die in der apostolischen Lehre verankert ist. Und die besagt, lasst euch taufen auf den Namen Jesu. Wenn diese apostolische Lehre geändert, ergänzt oder gekürzt wird, dann laufen wir Gefahr, diese Kraft von oben zu verlieren. Und das ist leider der Zustand der Volkskirchen und der vielen Ideologien in unserer Zeit. Wir brauchen in erster Linie nicht viel Dogma, sondern ganz einfach die Botschaft vom Sieg Jesu Christi über Sünde, Teufel und Tod am Kreuz von Golgatha. Und dann kommt die Kraft von oben. Denn das war diese erste Kraftakt Gottes, Sünde, Teufel und Tod zu überwinden. Das Pfingsten oder Pfingsten danach war eine Antwort Gottes auf diesen Sieg Jesu. Zweitens, beständig in der Gemeinschaft. Was ist mit dieser Gemeinschaft gemein? Ich glaube, das war schon immer eine der schwierigen oder schwierigsten Fragen in der Kirche. Denn wenn man die Geschichte der Jünger Jesu betrachtet in den Evangelien, herrschte da nicht immer Frieden und Freude. Es gab Auseinandersetzungen, Trennungen und auch Verrat, auch danach. Also nach Pfingsten. Wie ist aber diese beständige Gemeinschaft für uns zu verstehen? Ich glaube, die Grundlage einer jeglichen nachhaltigen Gemeinschaft kann nicht ohne das so schreckliche, ehrliche Wort von Jesus an seine Jünger sein, wie geschrieben steht in Matthäus 23, 11, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Solange eine Gemeinschaft einen oder mehrere Dienern hat, kann sie bestehen und funktionieren. Das fängt ja schon in der Ehe an. Sobald eine Gemeinschaft keine freiwilligen Diener mehr hat, niemand muss, wir dürfen, zerfällt sie. Darum spricht hier Jesus von dem Größten als demjenigen, der die Gemeinschaft zusammenhält. Nicht mit Gewalt, sondern im Erdulden. Denn Jesus hat uns auch erduldet und erduldet uns jeden Tag. So behalten können wir die Gemeinschaft mit Gott behalten. Stellt euch mal vor, Jesus lässt sich ärgern über uns. Dann seht es schlecht mit uns stehen. Diesen wahren Geist des Dienens, ohne eigene Vorteile darin zu sehen, das kann nur der Heilige Geist in uns schaffen. Denn wir Menschen sind von Geburt aus alle hochmütig, unbeugsam und egoistisch. Aber in der Lehre der Apostel sollen wir unbeugsam bleiben. Aber im Einander dienen sollen wir uns mehr und mehr im Beugen üben. Denn davon lebt die Gemeinschaft Christi. Und das fehlt uns allen sehr. Denn jeder will Herr sein. Dabei ist der Menschensohn gekommen, um uns zu dienen und sich nicht dienen zu lassen. Verstehen wir, was das bedeutet für die Beständigkeit einer Gemeinschaft? Ich glaube, ich brauche darüber nicht weiter zu reden. Jeder muss in dieser Frage in sein Herz schauen und sich fragen, was will ich, dienen oder bedient werden, Knecht oder Herr sein? Aber die Beständigkeit einer Gemeinschaft ist davon abhängig, dass wir Diener, einander dienen, wie Jesus uns gedient hat. Drittens, beständig im Brotbrechen. Hat mich gefreut, dass wir das gleich hier demonstrieren durften und sehen durften. Und dann ist natürlich die Frage, was macht das Brotbrechen oder das Abendmahl so wichtig für das Bestehen einer christlichen Gemeinschaft? Ist es eine verborgene Kraft? auf die man nicht verzichten kann? Denn das ist eine der wichtigsten Fragen der Reformation. Darüber haben sich schon die Reformatoren in den Haaren gehabt. Ist das Brotbrechen Kraft oder nur Symbol? Ein Zeugnis. Paulus schreibt an die Korinther von der Notwendigkeit des Abendmahls und endet den überlieferten historischen Bericht, 1. Korinther Kapitel 11, mit dem Zusatz: Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Abendmahl ist also kein Symbol, es ist auch keine Kraft, sondern eine Verkündigung. Und im Urtext verwendet Paulus bei dem Wort verkündigen den griechischen Begriff für evangelisieren, evangelistetei. Evangelisieren wir durch die Einnahme des Abendmahls wirklich? Als Abendländer haben wir in diesem Zusammenhang ein Wahrnehmungsproblem. Denn wir sehen nicht immer den Zusammenhang zwischen den Worten, die wir predigen, und den Texttaten, die wir tun. Das ist ein Problem im westlichen Denken. Als dualistisch denkende Menschen meinen wir, dass diese zwei Größen nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben müssen. Worte sind für den Verstand, während Taten wie Essen und Trinken nur für den Leib sind. Wie können wir denken mit Taten? Aber da irren wir mächtig, denn es gibt hier wohl einen wesentlichen und wichtigen Zusammenhang. Spätestens dann, wenn jemand etwas mit Worten verspricht, aber mit seinen Taten nicht einhält, erkennen wir einen Zusammenhang zwischen Wort und Tat. Da wird uns plötzlich bewusst, dass beides übereinstimmen muss, sonst gilt das Wort ja nicht mehr. Genauso ist es mit dem Abendmahl. Es ist eine physikalische Botschaft, die uns die Tatsache des Heils, die Jesus am Kreuz von Golgatha für uns vollbracht hat, in der physikalischen Handlung von Essen und Trinken bezeugen will. Und darum hat das Jesus seinen Jüngern gegeben. Und es ist wichtig, dass man diesen Text liest, dass man weiß, Jesus hat das verordnet. Das ist nicht eine Vorstellung von uns, dass im Wein und Brot wir das Heil, das in Jesus Christus vollbracht wird, verstehen und verkündigen. Genauso ist es mit dem Abendmahl. Es ist eine physikalische Botschaft, die uns die Tatsache des Heils, die Jesus am Kreuz von Golgatha für uns vollbracht hat, in der physikalischen Handlung von Essen und Trinken bezeugen will. Denn die Botschaft des Evangeliums betrifft nicht nur unser Herz und Verstand, sondern auch unseren kompletten physikalischen Leib. Der Leib ist ein Teil der Auferstehung, liebe Brüder und Schwestern. Darum ist auch der Heilige Geist an Pfingsten in Form einer Feuerzunge über den Haupt der Jünger erschienen, weil sowohl die Seele und das Herz, die unsichtbar sind, als auch der Leib, der ja sichtbar ist, von der Kraft des Evangeliums erfüllt wurden. Durch den Heiligen Geist, der an diesem Tag von Gott über alle Nachfolger Christi ausgegossen wurde. Und so wie die Lehre der Apostel unser Herz durch den Glauben erfüllt, denn die dabei stehen haben, denen ging das Wort durch das Herz, und so wie die Lehre der Apostel unser Herz durch den Glauben erfüllt, so erfüllt das Abendmahl unseren Leib mit dem Wort Gottes durch Essen und Trinken. Wir meinen immer, Essen und Trinken ist irdisch vergänglich und eine Erfindung des Menschen. Nein, Essen und Trinken hat Gott geschaffen für uns Menschen. Er gab den Tieren zu essen, er gab Adam und Eva zu essen. Das Essen ist eine Gabe Gottes. Und genau wie das Essen unseren Leib stärken soll, so soll auch die Gabe Gottes in Jesus Christus unseren Leib stärken und heilen und gesund machen. Es geht um die Gesamtheit des Menschen. Nicht nur ein Teil von ihm soll gesund und wiederhergestellt werden, sondern Leib, Seele und Geist, die Gesamtheit des Menschen. Da, genau. Und darin findet schon die Evangelisation statt. Darum sollte man ruhig öfters am Brotbrechen teilnehmen. Denn überall, wo dies stattfindet, findet zur gleichen Zeit die konkrete Verkündigung von dem Heil in Jesus Christus, unserem Herrn. Und zwar in physikalischer Form, für unseren physikalischen Leib. Da findet das statt. So ist das gedacht. Denn wir Menschen brauchen beides. Sowohl das Geistliche, das Unsichtbare im Herz wirkt, das ist das Wort, als auch das Geistliche, das sichtbar in unserem Leib wirken kann, also das Brotbrechen. Das ist, was uns Jesus gegeben hat. Er hat es darum auch deswegen verordnet, weil unser Leib ein Teil seines Heils ist. Denn beides, sowohl das Wort als auch das Abendmahl, haben ihre geistliche Auswirkung auf unser Leben. Und mit diesen beiden Gaben von Gott verkündigen wir das Werk unseres Heilandes Jesus Christus. Das festigt unseren Glauben leiblich, seelisch und auch geistig. Und nun kommen wir zum vierten Punkt, beständig im Gebet. Als Menschen müssen wir miteinander reden, um miteinander zu kommunizieren. Sonst funktioniert man kann mit der Gebärdensprache was machen, aber wir müssen schwätzen. Dazu hat uns Gott eine Klappe gegeben, einen Mund, Lippen und Zunge. Ohne Reden gäbe es viel weniger Kommunikation. Darum reden Ehepaare miteinander, Eltern mit ihren Kindern und Kinder mit ihren Eltern. Und wenn es keine Kommunikation durch Reden gäbe, verliert man die Gemeinschaft untereinander. Und wenn man sieht, da wo Streit in den Familien gibt, ist meistens die Kommunikation unterbrochen. Die Kommunikation ist wesentlich, um aufeinander zuzugehen. Genau so steht es in unserer Gemeinschaft mit Gott. Als wiedergeborene Kinder Gottes durch den Heiligen Geist, und die in die geistliche Gemeinschaft mit Gott gesetzt wurden, müssen wir auch mit unserem himmlischen Vater kommunizieren können. Ohne diese Kommunikation mit Gott kann eine Gemeinschaft mit ihm nicht gedeihen und unsere geistliche Kindschaft mit dem Vater läuft Gefahr auszusterben, denn man entfremdet sich einander. Darum ist das beständige Gebet unerlässlich für unsere persönliche Entwicklung in der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Diese Gemeinschaft im Gebet führt uns im Leben hier auf Erden und in die ewige Heimat zu ihm. Im Gebet können wir aber auch den himmlischen Vater konkret um unsere Bedürfnisse bitten, die wir im Leben brauchen. Deshalb lehrte uns Jesus das Vaterunser. In welcher Hinsicht wir auch immer bitten, wenn sie der Wahrheit Gottes entsprechen, will er uns eine Antwort geben und seine Hilfe zur Verfügung stellen. Denn wir Menschen haben seit dem Sündenfall sehr viele Probleme. Und wer meint, er ist ohne Probleme, der lügt sich selber an. Auch bei größeren Aufgaben und vor allem in Bezug auf die Gemeinde will er uns ganz besonders erhören. Darum sagte er seinen Jüngern, wo zwei unter euch eins werden, worum sie bitten, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist eine sehr wichtige Zusage unseres Herrn für das Leben der Gemeinde, damit, wenn größere Aufgaben vorliegen oder große Not, wir diese gemeinsam im Gebet überwinden können. Ich bin der Meinung, dass die Beständigkeit im Gebet in der Gemeinde besonders vernachlässigt wird heutzutage. Auch bin ich der Meinung, dass unser Gebet in Bezug auf den Staat und die Politik seine Auswirkung haben kann, wenn es ernstlich gemeint ist, viel mehr als Demonstrationen. Denn im Gebet vereinen wir uns mit der Kraft der Auferstehung und dem Sieg Jesu Christi über Sünde, Teufel und Tod. Wir haben es vorher gehört. Nicht ohne Grund kam Petrus aus dem Gefängnis frei, als ihn Herodes in den Kerker setzte. Der Engel des Herrn kam des Nachts und setzte ihn frei, weil die Gemeinde im Gebet ausharrte. Solche Sachen sind nicht selbstverständlich. Das sind Kraftakte Gottes, die er als Erhörung unserer Gebete ausführt. Und was nachher kommt in der Gemeinde, das Wunder und diese Sachen geschehen, das ist alles ein Resultat der Gebete. Nur das einmalige Pfingstgeschehen, sondern die Gebete, die Beständigkeit im Glauben, in der Lehre, in der Gemeinschaft und im Gebet verursacht diese Zeichen. Und es ist erstaunlich, was alles entstehen kann. Durch die Kraft der Gnade, nicht aus unserer Kraft. Wenn nun die Gemeinde Christi in diesen vier Säulen des christlichen Glaubens treu verbleibt, dann wirkt sich auch die Kraft des Evangeliums auf die Umwelt der Gemeinde aus. Das ist selbstverständlich, denn wir leben ja in einer realen Welt. Denn das Licht, das auf dem Leuchter steht, leuchtet in der Finsternis, hat schon Jesus gesagt. Und so war das in der ersten Gemeinde, wie geschrieben steht in Vers 43. Es kam aber auch Furcht über alle Seelen. Und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und so wird es auch in jeder Gemeinschaft sein, wo das Evangelium im Mittelpunkt steht. Es wirkt sich immer auf die Menschen aus, die uns umgeben. Und die Furcht über die Seelen ist aber nicht im Sinne von Angst zu verstehen, sondern deutet auf die Ernsthaftigkeit und die reale Kraft des Wortes hin, das durch die Gemeinde Christi wirksam wird. Das Wort Gottes ruft alle Menschen zur Umkehr. Wer ehrlich mit sich selber ist, tut Buße und kehrt von seinem Irrweg um. Wer aber unehrlich ist, der flieht von der Wahrheit Gottes in Jesus Christus. Und das ist wahre Furcht. Der möchte nichts mehr von Jesus hören. Das merkt man, wenn man mit anderen Menschen redet und sagt, oh, komm mir ja nicht mit der Bibel und so weiter. Ja, natürlich. Sie wissen, sie sehen dann, wie die Bibel, das Wort Gottes, ihr ganzes Leben aufschlägt. Und sie sehen all die Fehler, die sie gemacht haben, nicht die anderen Menschen. Denn jeder Mensch macht Fehler. Und niemand ist ohne Schuld. Und das Wort Gottes offenbart das. Und der Heilige Geist überführt uns der Sünde, wie in der ersten Gemeinde. Und das ist Kraft, das ist Wahrheit und das ist auch Leben. Und diese Kraft des Evangeliums gilt uneingeschränkt, so dass auch Wunder geschehen können. Denn alle Kräfte dieser Welt müssen sich dem Sieg Jesu am Kreuz von Golgatha beugen. Diese Wunder dienen aber nicht zur Kraftdemonstration der Herrlichkeit Christi. Er hat es nicht nötig, sondern seine Herrlichkeit dient uns zur Rettung und Heil und zur Wiederherstellung unserer Existenz, so wie es Gott sich bei der Schöpfung erdacht hatte. Und überall, wo Jesus als Heiland und Erlöser gepredigt wird, kommt auch seine Kraft nach der Fülle seiner Gnade zur Auswirkung in der Gemeinde und darüber hinaus. Das ist selbstverständlich, das ist nichts Besonderes, aber es geht um die Prioritäten, dass wir unsere Sündhaftigkeit erkennen und was Gott für uns in Jesus getan hat. Das ist eine Tatsache, die wir nicht zu verschweigen brauchen. Diese Wunder, die geschehen. Bei den Zeichen handelt es sich nicht um Glaubwürdigkeit des Evangeliums, sondern darum, wie es Paulus in 1. Korinther 12 formulierte, zum Nutzen aller. Das ist ganz wichtig. Es geht also nicht darum, dass ich zeige, wie wunderbar wir sind oder wie ich bin. Es geht also nicht um anzugeben, sondern der Gemeinde Jesu zu dienen. Dazu werden die Wunder und Zeichen Gottes gegeben. Deshalb ging Jesus durch die Ortschaften, hat gepredigt und geheilt, um ihnen die Hoffnung, die wahre Hoffnung in ihm und in seinem Wort zu schenken. Nicht um Kraft zu demonstrieren, wie oftmals in den Predigten gesagt werden. Jesus musste nicht sich beweisen. Er tat es, weil er uns helfen will. Und das ist so herrlich, dass wir uns auf seine Hilfe verlassen dürfen. Wenn wir nun von dieser neuen Gemeinschaftsform reden, die in den ersten Gemeinden entstanden war, müssen wir einige historische Tatsachen berücksichtigen, die zuvor dem Volk der Verheißung, also Israel, von Gott der Verheißung zugetragen worden ist und sehen, wie was sich da verändert hat. Sonst verstehen wir diese Gemeinschaft nicht richtig. Denn am Berg Sinai wurden diesem Volk die 10 Gebote gegeben, damit die neue Volksgemeinschaft, die das verheißene Land Kanaan einnehmen sollte, eine Grundlage für das gemeinschaftliche und gesellschaftliche Wesen hatte. Vorher war es ja nur eine Familie. Oder eine Sippe, da ist ziemlich klar, wie es zu funktionieren hat. Wenn sie Kanaan einnehmen, sollten sie ein Volk sein. Und da muss Ordnung herrschen im Reiche Gottes, im Volke Gottes. Denn bis dahin gab es kein Gesetz für das Volk, das von Gott erwählt war. Und die Sünde hatte den Menschen ja verblendet und aus ihm einen Egomanen gemacht, der zuerst an sich und meistens nur an sich denkt. Darum musste Gott die Gebote seinem Volk geben, damit jedem Menschen eine Grenze gesetzt wurde, die er nicht zu überschreiten hat, mit dem Ziel, den Nächsten zu schützen. Somit war das Gesetz, wie Paulus es formulierte, ein Erzieher, bis die Fülle Gottes an Pfingsten kommen sollte. Diese Gebote Gottes gipfelten in dem Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, denn ich bin der Herr. Mit dem Kommen Jesu hat sich das alles, was Israel an Gesetzen und Verordnungen empfangen hatte, verschoben, nicht aufgehoben. Wir kommen noch drauf zu sprechen. Es ging nun nicht mehr darum, Grenzen zu setzen, sondern neue Dimensionen zu schaffen, die vor der Auferstehung Jesu Christi von den Toten für den Menschen schlicht und einfach undenkbar waren. Wir kannten diese Dimension der Wahrheit vorher nicht. Und wir wollen diese neuen Dimensionen, die der Heilige Geist für uns Menschen an Pfingsten erschlossen hat, kurz betrachten. Und in Vers 44 lesen wir, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hielten alle Dinge gemeinsam. Ihre Güter und Habe verkauften sie und teilten sie unter alle aus, je nachdem, wie es einer nötig hatte. Zusammenfassend kann man sagen, sie waren beieinander, sie hielten alle Dinge gemeinsam, Güter und Habe verkauften sie und teilten sie unter allen Bedürftigen aus. Es verhielt sich also wie eine große Familie. Jeder sah sich mitverantwortlich, damit der andere das Notwendige hat und keiner sollte Not leiden. Und da ist natürlich gleich die Frage, ist das heute noch möglich in dieser Form? Wir müssen zuerst aber klären, diese neue christliche Gemeinschaft ist zuerst einmal eine geistliche Gemeinschaft von Menschen, die die Gabe des Heiligen Geistes empfangen haben und nicht immer unbedingt die gleichen irdischen Vorväter haben. Also da kommen verschiedene Menschen zusammen und bilden eine neue Form von Gemeinschaft, die nicht unbedingt, also nach einer Sippe, irdischen Sippe, wo alle miteinander verwandt sind, zusammenkommen, sondern unterschiedliche Menschen kommen zusammen und bilden eine neue Gemeinschaft. Das ist eine eigenartige Struktur. Zusammenfassend kann man dann auch sagen, es bestand keine Sippenverwandtschaft in dieser Gemeinschaft. Die Menschen kamen von unterschiedlichen Kulturen. Wir lesen ja an Pfingsten Araber und Mesopotamien und so weiter. Und sie kamen aus unterschiedlichen Ländern. An Pfingsten kam die irdische Gemeinschaft zu ihrem Ende, was das Heil Gottes betrifft, und die Verheißungen der geistlichen Gemeinschaft der Gläubigen erfüllte sich. Denn diese Gemeinschaft beruht nicht auf einer irdischen Bürgerschaft, sondern auf einem himmlischen Geburtsrecht. Wie in Johannes 12, 11 bis 13 geschrieben steht, das ist ein ganz wichtiger Vers, den wir uns merken müssen. In Johannes 1, Verse 12 bis 13 geschrieben steht. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Wir sehen schon, hier geht es um eine ganz neue Dimension von Gemeinschaft. Die konnten wir vorher nicht mehr verstehen, sondern von Menschen, die durch den Geist Gottes wiedergeboren sind, zu Kindern Gottes. Das ist die Gabe des Heiligen Geistes, ein Kind Gottes zu werden, geboren durch seinen Geist und nicht durch Fleisch und Blut. Darum ist auch die Gemeinschaftsform der Christen eine ganz andere als die vom Volk Israel. Dort herrschte das Wohnrecht in einem bestimmten Land. Hier wird nun alles verkauft. Denn die Kinder Gottes haben ein Wohnrecht im Himmel, wo sie ewig leben werden. Und da kommen wir in Konflikt als normale Menschen. Und die Frage kommt natürlich gleich, kann das funktionieren? Als die Gemeinde Jesu Christi ganz jung war, hoffte man auf die baldige Restitution des Reiches David, das als Abbild des Himmelreiches Gottes diente, das ewig bestehen soll. Wobei hier die Betonung auf baldige Restitution liegt. Man lebte in der Naherwartung des zweiten Kommens Christi. Denn jeder wollte bald in der Ewigkeit leben. Darin ist auch nichts Falsches zu sehen und wir sollen immer so leben, als ob unser Herr bald wiederkommen wird. Darum war man bereit, Haus und Hof zu verkaufen, um allen zu helfen, die zur Gemeinde kamen, bis der Herr wiederkommt. Doch die Vorstellungen des himmlischen und ewigen Vaters sind ganz andere als unsere irdischen und begrenzten Vorstellungen als Menschen. Das musste die erste Gemeinde auch lernen. Darum sind wir manchmal enttäuscht, dass es nicht so funktioniert mit dem Reich Gottes, wie wir es uns vorstellen. Und da müssen wir einfach immer wieder neu aus der Schrift lernen. Denn in der Gemeinschaft der Christen geht es nicht zuerst um die irdischen Belange. Das muss uns immer klar sein. Essen, Kleidung und Häuser, sondern um die geistliche Wiedergeburt, damit Menschen in die ewige Gemeinschaft mit Gott eintreten können. Darum spricht Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Aber Gott will auch nicht, dass wir Hunger leiden und elendig leben müssen. Darum ergänzt er im gleichen Satz, so wird euch das alles zugetan. Somit sind wir dazu berufen, die ewige Heimat als erstes zu suchen, aber sind auch verantwortlich dafür, mit unseren Ressourcen so umzugehen, damit es uns und anderen zum Leben reicht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, nicht nur deinen Nächsten. Wir dürfen da keine Ideologie daraus mehr machen. Während die erste Gemeinde enthusiastisch war und viele von ihnen Haus und Hof wegen der Naherwartung verkauften, kam bald darauf, was? Nicht Jesus, sondern die erste Verfolgung der Christen durch Saulus und andere. Einige starben, wie Stephanus, und die Bibel redet ja davon, dass auch andere gestorben sind. Viele kamen in Gefängnisse und die meisten mussten fliehen und haben dadurch auch Hab und Gut verloren. Später mussten sie es wieder neu aufbauen in ihrem Leben. Das ist das Schicksal der gefallenen Schöpfung. Viele fragen, warum lässt das Gott zu? Ja, das lässt Gott nicht zu. Das passiert in dieser Welt. Und deshalb musste ja Jesus Christus kommen, weil diese Welt verdammt ist durch unsere Sünde. Darum warten wir ja auf unsere ewige Heimat, weil hier auf Erden Eigentum immer relativ ist und bleibt. Denn nichts ist ewig hier auf Erden, auch wir nicht. Das ist unser Schicksal, die Erde, die zugrunde geht. Darum müssen wir als Christen immer wieder abwägen. Was ist wichtig für unser irdisches Leben, das kurz dauert, und was nicht? Aber auch zu überlegen, als Gemeinde Christi, was ist wichtig für das Reich Gottes und was muss man da investieren, damit es immer im Mittelpunkt meines Lebens und im Leben einer Gemeinde bleibt und die irdische und vergängliche Sicherheit uns nicht vereinnimmt. Wir müssen uns absichern, wir müssen Sorge tragen. Das ist unsere Aufgabe. Deshalb müssen wir ja auch arbeiten. Aber es soll uns nicht vereinnahmen. Das Reich Gottes und die ewige Existenz der Gnade Gottes und unser ewiges Leben soll im Mittelpunkt stehen. Und wenn wir anfangen, an so zu denken, verändert sich unser Verhältnis zum Besitz. Denn dazu ist Christus erschienen, um uns aus der Verdammnis der verlorenen und sterbenden Welt zu erretten und in die Sicherheit des ewigen Lebens zu berufen. Bei dieser neuen Form der Gemeinschaft handelt es sich also nicht um Sozialismus und Kommunismus, sondern zuerst einmal um das Reich Gottes, das in Geist und Wahrheit zu uns gekommen ist in der Person Jesu Christi. Daran sollen sich dann unsere irdischen Bedürfnisse orientieren. Und wenn ein Mensch nun eine innere geistliche Sicherheit hat, kann er mit anderen Menschen teilen seine irdischen Ressourcen. Denn da hat er keine Probleme, er verliert nichts, er gewinnt es ja. So wie Gott uns reichlich schenkt, das ist auch die Kraft des Heiligen Geistes, die von Gott kommt, dass wir geben können. Ein ganz besonderes Phänomen ist ja Weihnachten. Weihnachten ist ja einmalig auf dieser Erde. Ich weiß nicht, ob das euch bewusst ist, wenn man in islamischen Ländern aufwächst, da gibt es keine Geschenke. Und ein Weihnachten schenken wir, weil wir gelernt haben, dass der Vater im Himmel seinen einzigen Sohn uns geschenkt hat. Und darum schenken wir ein Weihnachten. Es geht nicht um den Konsum, den man daraus gemacht hat. Es geht darum, um das Phänomen schenken und zu geben. Und viele Moslems sagten, ja, bei euch ist eigenartig. An Weihnachten schenkt ihr einander, beschenkt ihr euch so reichlich. Eure Liebe muss ja sehr groß sein. Da sage ich immer, ja, unsere Liebe auf Erden ist begrenzt, aber die Gnade, die wir empfangen haben von Gott, ist so groß. Wir müssen geben. Wir können nicht uns zurückhalten. Denn wie Gott uns gegeben hat, können und sollen wir auch einander geben. Und das ist ein Phänomen, das wir auch auf den Heiligen Geist zurückführen können, der an Pfingsten unsere Gemeinschaftsverständnis verändert hat. Und die erste Gemeinde hat diese neue Kraft sehr zu Herzen genommen. Denn alles andere hat keinen bleibenden Wert, wie Jesus auch in Matthäus sagt. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch vielmehr aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Und wie sieht dieser Schatz im Himmel aus? Dass wir einander helfen. Denn was bleibt übrig in dieser Welt, sagt Paulus? Die Liebe. Glaube, Hoffnung und alles andere vergeht, aber die Liebe bleibt. Und die Liebe, die wir einander antun, die wird im Himmel angerechnet werden. Denn das ist das Land der Liebe und der Vergebung. Dieses Zeugnis über die Kraft von oben ist durch das Evangelium von Jesus Christus uns geschenkt worden. Nur in diesem Evangelium kann die Kirche Jesu Christi das Zeugnis dieser Kraft von oben geben und wirkliche Gemeinschaft ausüben. Denn diese Kraft ist aus Geist und Wahrheit entstanden, nicht aus menschlicher Lehre oder Ideologien, die keine Kraft haben, sondern alles Lügen sind. Daraus entsteht dann, wie es heißt in den letzten zwei Versen, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, nahmen die Speise mit Freuden und lauterem Herzen ein, weil jeder was zum Essen hatte, und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zu der Gemeinde, die da gerettet wurden. Ohne die Botschaft an Pfingsten, und das ist das Evangelium von Jesus Christus, kann auch die Kraft der Gemeinschaft nicht fortbestehen. Denn diese Gemeinschaft braucht Kraft von oben und ein demütiges Herz, das uns nur Jesus Christus schenken kann in seiner Gnade. Denn wir sehen, was er für uns getan hat, das können und dürfen und sollen wir einander antun. Das ist ja die Gemeinschaft im Heiligen Geist. Überall, wo diese Botschaft gepredigt wird, kann das geistliche Leben durch die Kraft von oben weitergegeben werden, dass andere Menschen auch diesen Geist empfangen und auch wiedergeboren werden und Kinder Gottes werden. Und überall, wo dieser Geist der Wahrheit Raum in den Herzen von Menschen gefunden hat, darin kann sich diese geistliche Gemeinschaft manifestieren und schafft Frucht, sowohl in der Gemeinde als auch da, wo die Gemeinde wirksam geworden ist. Amen. Und möge der Herr eure Gemeinde reichlich segnen mit diesen Gaben, die der Heilige Geist uns in der Gnade von Jesus Christus geschenkt hat.